Der Passion for Business Podcast heißt jetzt Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Heute mit den Unternehmereinblicken von Gastwirt Alexander Heuer. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mal wieder mit dem Format Unternehmereinblicke. Dabei sprechen wir mit Unternehmern und Unternehmerinnen über ihren Unternehmensaufbau, die Hochs, die Tiefs und natürlich viele Einsichten und Tipps. Heute soll es vor allem darum gehen, wie Unternehmer und Unternehmerinnen mit Krisen möglichst gut umgehen können, um am Ende auch gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, Alexander Heuer begrüßen zu können. Alexander ist in der Gastronomie aktiv und betreibt das Schweiger Brauhaus in Markt Schwaben. Und zusammen mit ein paar Freunden produziert er auch einen Gin unter dem Namen Sleepy for Gin, wer mal probieren möchte. Im Fokus steht aber heute das Restaurant von Alexander. Spannend ist es, dass es ihm gelungen ist, den Umsatz trotz Corona-Krise deutlich zu steigern. Wie er das geschafft hat, welche Maßnahmen er ergriffen hat und was vielleicht doch nicht so gelaufen ist, wie er sich das gedacht hat, das wollen wir heute besprechen. Hallo, Alexander.
Hallo, servus zusammen.
Alexander, vielleicht einfach zum Intro und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie bist du eigentlich in der Gastronomie gelandet?
Ja, meine Familie sind alles Gastronomen, Gastronominnen, wenn man das so sagen kann. Meine Eltern haben schon sehr früh mit der Gastronomie angefangen. Wir sind quasi in der Küche groß geworden, der Gastronomiebetriebe meiner Eltern. Und für mich stand schon sehr früh klar, dass ich auch in die Richtung gehen möchte. Die Küche oder die Abläufe, die ganze Arbeit in der Gastronomie, das hat mich einfach immer fasziniert, weil es sich nicht so wie eine echte Arbeit angefühlt hat, obwohl es natürlich definitiv eine echte Arbeit ist, aber ebenso der Umgang mit Menschen, dem Personal und ja, diese täglich wechselnden Aufgaben fand ich schon immer spannend. Und ja, und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich dann mit 15 direkt in die Lehre eingestiegen bin und dann so meinen Plan der Selbstständigkeit aufgenommen habe und weiter diesen Weg gegangen bin.
Also schon relativ lange in dem Bereich aktiv. Wie alle Gastronomen ja schmerzlich erfahren haben, gab es ja eine und gibt es auch immer noch eine Krisenzeit, ausgelöst eben durch Corona, Schließungen und so weiter. Und wie ich es ja schon im Intro gesagt habe, glücklicherweise bist du da relativ gut durch die Krise gekommen, hast natürlich auch zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Darüber sprechen wir gleich. Vielleicht von daher vorher, wie war denn das Schweiger Brauhaus vor Corona aufgestellt, beziehungsweise was hat das Brauhaus ausgezeichnet? Wie war so eure Positionierung? Wie war der Status quo vor der Krise?
Naja, also positioniert waren wir natürlich ähnlich. Also genauso wie Gastronomie für mich sein sollte. Mit Herz und Leidenschaft ist sozusagen die Botschaft, die wir raustragen und einfach, dass der Gast im Mittelpunkt steht und natürlich die gute Qualität der Speisen. Auch von den Gerichten oder von der Auswahl her, sage ich mal, waren wir recht breit aufgestellt. Das heißt natürlich das Traditionelle im Fokus, aber eben auch moderne und neue Wege zu gehen, so wie das Traditionelle, aber eben auch offen zu sein für andere Dinge. Das war der Status quo davor.
Dann kam Corona. So, kannst du dich noch erinnern, wie du oder wo du im Zweifel auch warst, als es so diese Nachricht vom Lockdown gab?
Definitiv. Ich stand mit meinen Mitarbeitern an der Theke. Wir haben oft das Radio laufen im Restaurant. Und wir standen an der Theke und dann kam die Ankündigung vom Herrn Söder, dass nächste Woche die Lokale oder die Betriebe geschlossen werden. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern.
Was hat das ausgelöst erstmal?
Ich glaube, wie für viele, dass es zum einen natürlich total surreal war, also etwas, was man sich nicht vorstellen konnte. Ich kann mich ganz oft erinnern an Gesprächen mit Freunden früher. Wir haben immer gesagt, in der Gastronomie kann uns eigentlich nichts passieren. Gegessen und getrunken wird immer. Mhm. Und sozusagen ein sehr krisensicherer Bereich. Und deswegen war das natürlich total surreal, weil eine Pandemie, daran hätte keiner denken können. Und es war sehr, sehr gemischtes Gefühl. Aber auch damit verbunden sofort eigentlich bei mir, dass ich glaube, dass wenn man eben alles dafür tut und gibt, dran zu bleiben. Also wenn du selbst mit bestmöglichster Tatkraft an den Dingen dran bleibst, auch wenn es dann nicht mehr funktionieren sollte, dann ist es nicht in deinen Händen gewesen. Das war so eigentlich, was mir auch recht schnell gekommen ist.
Okay. Was hat das bei, also einerseits bei dir ausgelöst, das hast du ja gerade auch schon beschrieben, aber dein Team war ja auch dabei in dem Moment. Wie habt ihr da reagiert oder wie hast du wahrgenommen, dass da erstmal, weil gerade als Mitarbeiter, ne, oh Gott, also was ich mir vorstellen kann, wie geht's jetzt eigentlich, was hat das für einen Einfluss auf meinen Arbeitsplatz und so weiter? Wie waren da so die ersten Reaktionen und was hast du getan?
Also auf jeden Fall Angst, definitiv. Das hat man gespürt, dass die Leute auf jeden Fall unsicher waren, Angst hatten, Angst um ihren Arbeitsplatz hatten. Und da war mir sehr wichtig, sofort zu sagen, dass sich keiner Sorgen machen braucht. Also ich sag mal, auch wenn man es vielleicht nicht so, natürlich zu 100% wusste, aber eben wirklich sofort zu vermitteln, es braucht sich keiner Sorgen machen, jeder bekommt sein Geld und wir schaffen das, ich werde keinen ausstellen, um wirklich erstmal so die Sicherheit zu geben, wir werden das zusammen durchstehen. Wenn wir zusammenhalten, und das kann ich von meiner Seite versprechen, habe ich immer gesagt, dass ich an euch festhalten werde. Und wenn ihr an mir festhalten werdet, dann können wir die Krise gemeinsam durchstehen. Das waren eigentlich so ziemlich schnell die ersten Worte und das war auch sehr, sehr wichtig.
Okay, das heißt so gerade, du hast ja also einerseits gesagt, als Unternehmer in der Gastronomie denkt man erstmal, okay, gegessen wird immer, es wird schon immer weitergehen. Und dann plötzlich ist es wirklich zu. Und dann ist relativ schnell das Team und sind deine Mitarbeiter in den Fokus gerückt und du hast vermittelt, also das vielleicht so auch als erstes Learning aus diesem Thema, wie geht man mit einer Krise, die plötzlich da ist, um auch Selbstsicherheit auszustrahlen und auch Orientierung zu geben, oder?
Absolut. Also klar, Orientierung und Selbstvertrauen zu geben, ist, glaube ich, als Führungskraft immer wichtig. Ich glaube aber, dass es trotzdem auch eine gewisse Authentizität braucht, so zu tun, als würde es einen überhaupt nicht berühren, wenn es vielleicht so ist, okay. Glaube ich, ist eher unrealistisch, schon ehrlich zu sein, auch mit seinen, sage ich jetzt mal, Gefühlen, definitiv, aber eben auch definitiv das Selbstvertrauen weiterzugeben und auch wirklich, da zeichnet sich auch, glaube ich, allgemein eben die Führungskraft aus, eben auch immer in schwierigen Zeiten zu versuchen, irgendwo die positive Aura oder Ausstrahlung zu sein.
Mhm. Das ist sicherlich eine Komponente. Jetzt gehst du plötzlich aber dann doch in dein Büro, machst die Tür zu und dann bist du als Unternehmer alleine mit dir selbst. Und mit dieser Krise, worauf du ja Antworten finden musstest. Wobei das natürlich, das eine relativ neue Situation war, die ja keiner so vorher erlebt hat. Wie bist du dann vorgegangen auf dieser Suche nach Antworten? Naja, was machen wir denn eigentlich jetzt? Also klar, ne, du möchtest deine Mitarbeiter behalten, du möchtest dein Unternehmen weiterführen, aber im Endeffekt, wir wussten ja alle nicht, wie lange dauert so ein Lockdown? Was bedeutet das eigentlich? Gibt es da Unterstützung? Wie wird es irgendwann weitergehen und wann wird es weitergehen? So, aber also, wenn du dann mit dir alleine warst und dieser Krise, wie hast du dann versucht, nach Antworten zu suchen und diese zu finden?
Also am Anfang ging das für mich eigentlich sehr gut, muss ich sagen, weil wir wussten ja nicht, wie lange es geht. Ja. Es, glaube ich, war zwar die Rede von 4 Wochen erstmal. Und ich hatte natürlich schon für mich überlegt, okay, was können wir tun, to go oder Lieferservice, das war ja relativ schnell klar, dass sowas möglich ist, aber das war für mich erstmal nicht direkte Priorität, sondern ich habe mir eigentlich gesagt, okay, wir sind ein Betrieb, der 364 Tage im Jahr aufhat, ich führe das Brauhaus jetzt seit 9 Jahren, viele meiner Mitarbeiter sind von Anfang an dabei, manche seit 5 Jahren, manche seit 6 Jahren und ich habe mir dann gesagt, okay, wir machen wirklich erstmal zu und die 3 Wochen machen wir mal gar nichts. Und in den 3 Wochen habe ich mich wirklich, ich habe gesagt, ihr braucht euch, wie gesagt, keine Sorgen machen um euer Gehalt. Nutzt für euch die Zeit, um auch mal Zeit mit der Familie zu verbringen, sich auszuruhen, sich zu erholen. Und in dieser Zeit habe ich mir dann Gedanken gemacht, was können wir tun, was wäre wichtig zu tun und was macht auch Sinn. Mhm. Also es war für mich nur eine persönliche Entscheidung, einfach zu sagen, jetzt nicht sofort ins Handeln zu kommen. Kann sicherlich auch richtig sein, absolut. Aber ich wusste, okay, es wurden ja auch Hilfen zugesagt. Und ich wusste, okay, das kann ich jetzt erstmal problemlos durchstehen.
Also aber auch bewusst mal die Zeit zu nehmen, um dieses Thema, die Axt mal neu zu schleifen. Ne? Also im Prinzip vielleicht eine Krise dann eben auch bewusst zu nutzen. Okay, jetzt ist erstmal kein Tagesgeschäft da, weil ist ja Lockdown gewesen, mal dazu. Und da bewusst in die, ich nenne es mal Auszeit oder zumindest auch in die strategische Zeit dann einfach zu gehen und den Blick dann weiter vorauszuwerfen, als dann eben ja tatsächlich panisch vielleicht irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen oder erstmal schnell Mitarbeiter entlassen zu müssen. Was war denn für dich eigentlich der Grund zu sagen, ich setze die Mitarbeiter jetzt erstmal nicht frei. Du hättest sie auch später einfach wieder einstellen können, oder nicht?
Weil also, mir völlig klar war, dass es wieder andere Zeiten kommen werden. Ja. Also das, ich habe mir gedacht, also wenn keine anderen Zeiten mehr kommen, dann brauche ich mir eigentlich, dann sind das vielleicht andere Sorgen wieder,
ja.
die man dann aber treffen muss, wenn sie soweit sind. Also ich habe schon versucht, das Ganze ein bisschen rational zu betrachten. Und für mich war klar, ich bin jung, ich bin Unternehmer und ich möchte weitermachen. Mhm. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele gab, die in einer anderen Situation waren, die sagen, okay, ich bin jetzt schon seit 30 Jahren Gastronom oder ich habe gerade angefangen oder eigentlich habe ich gar keine Lust mehr oder eigentlich hat es sich auch nie so richtig gerechnet. Mhm. Für mich war klar, ich möchte weitermachen und ich habe schon, glaube ich, für mich relativ früh erkannt, nicht gleich am Anfang, aber so, dass man daraus sicherlich auch die ein oder andere Chance ziehen kann, mhm. gerade was die Personalsituation betrifft. Und ich war immer in den ganzen Jahren jemand, der nie gutes Personal hat ziehen lassen. Im Sinne von, wenn Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich würde gern für dich arbeiten, wenn ich gewusst habe, das war jemand, der gut ist und mein Team eigentlich schon voll war, habe ich den trotzdem eingestellt und ich habe das immer als eine gewisse Investition gesehen. Und so war für mich auch das von meinem Gedanken her, dass alles, was mich jetzt was kostet, eigentlich auch eine Investition ist. Und dann kann man das, glaube ich, auch für sich ein bisschen anders verbuchen.
Das heißt also da bewusst, weil ich meine, das Thema Personal ist in allen Branchen, aber in der Gastronomie ja auch ein sehr, sehr schwieriges, ne? Also gutes Personal zu finden, was auch länger bleibt, halt da das als Chance und als Investition zu sehen. Konntest du denn von Betrieben aus der Region dann im Zweifel auch Personal abwerben?
Also abwerben, genau, also abwerben ist nicht meine Art, ehrlich gesagt, bin ich überhaupt kein Fan davon. Mir ist tatsächlich Personal zugelaufen mhm. von anderen Betrieben, die wirklich zum Teil von heute auf morgen entlassen worden sind oder auch Insolvenz angemeldet haben. Und die habe ich eingestellt. Die arbeiten auch heute noch für mich, glücklicherweise, denn da bin ich sehr dankbar. Und ich habe tatsächlich auch im Lockdown eingestellt. Und das war schon ein komisches Gefühl, mhm. weil man wirklich nicht wusste, trifft man die richtige Entscheidung. Aber für mich hat immer nur die Zukunft gezählt und nicht nur das Aktuelle. Das hat schon was mit einem gemacht, sage ich jetzt mal, so ein gewisses Risiko zu gehen. Aber das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
Ja. Ein klarer Wettbewerbsvorteil, ne? Im Recruiting. Wenn du halt sagst, okay, ich stelle trotz Krise ein und die anderen entlassen, dann ist das die Chance, das Personal zu finden, was man sonst halt nicht findet.
Oder? Absolut.
Sehr, sehr mühsam.
So und das ist auch das manchmal, wo man sich so gesagt hat, naja gut, wenn man immer nur das tut, was alle tun, erarbeitet man sich auch keinen Vorteil.
Ja. Welche Maßnahmen hast du dann bewusst angegangen und umgesetzt, um eben in der Krise weiterzumachen, neben diesem Personalthema? Was waren andere Maßnahmen?
Also für mich war ganz wichtig, präsent zu sein, auch für meine Kundschaft. Das heißt, was wir eigentlich schon sehr früh gemacht haben, alles zu analysieren, auch im Laden, was ist kaputt, was muss gestrichen werden, was muss repariert werden. Das Ganze natürlich auch in den sozialen Medien immer wieder aufbereitet. Ja, wir nutzen den Lockdown, wir machen mal sauber sozusagen. Mhm. Und dann eben wirklich auch so Stück für Stück analysiert, okay, was können wir eigentlich verbessern? Also wie du ja vorhin schon gesagt hast, man hat ja nie die Möglichkeit in einem laufenden Betrieb, sich wirklich mal das von oben zu betrachten. Mhm. Und das ist das, was ich auch gelernt habe durch die Krise, ist, wie wichtig das ist. Und unsere Branche ist schon immer eine Branche, die so viel arbeitet, auch die Unternehmer oder auch die Wirte oder auch die Angestellten, dass man in so einen Tunnel kommt und der bleibt einfach. Und was links und rechts ist, nimmt man nicht mehr so richtig wahr. Und das war, was ich davon auf jeden Fall auch mitgenommen habe, da eben Dinge von oben zu betrachten. Und so sind wir peu à peu rangegangen zu sagen, okay, was können wir in der Digitalisierung machen? Was können wir an den Strukturen ändern? Was können wir in der Küche an den Ablaufen ändern? Solche Dinge.
Mhm. Das ist aber auch ein Phänomen, also Gastronomie, keine Frage, aber das kann ich dir auch aus den ganzen anderen Branchen, also selbst wir hier bei uns, ne? Dieses Spagat zwischen operativen Geschäft, diesem Tagesgeschäft, diesem Hamsterrad, dass man denkt, alle Dinge sind dringend und wichtig und das hält einen so davon ab, mal einen Schritt zurückzugehen und mehr am Unternehmen statt im Unternehmen zu arbeiten, sodass dann so eine erzwungene Stilllegung manchmal die Chance dann ist, ne? So wie du es gerade beschrieben hast, einen Blick auf das Unternehmen werfen zu können und sich um die Dinge zu kümmern, für die man sonst, tja, fälschlicherweise keine Zeit hat. Ne? Also man nimmt sich die Zeit nicht und verbringt den Tag eben oftmals mit Dingen, die eben dann doch nicht so wichtig für den langfristigen Erfolg sind.
Absolut. Und ich bin größtens davon überzeugt, dass wir als Führungspersönlichkeiten natürlich auch am Tagesgeschäft teilnehmen müssen. Mhm. Aber eben eigentlich die viel größere Komponente ist, immer wieder den Blick von oben drauf zu haben. Weil das kann der Mitarbeiter gar nicht. Also das ist ja auch nicht möglich. Wenn der 10 Stunden Schicht hat und in seiner Schicht ist, wie soll das funktionieren? Das kann ich auch nicht, wenn ich nur an der Bar bin oder mit Gästen spreche, was alles super wichtig ist, in der Küche bin und so weiter, dann kann man das nicht betrachten und diese Zeit sich immer wieder zu nehmen und wirklich zu reflektieren, was habe ich, was brauche ich, wo wollen wir hin, ist ultra wichtig. Mhm.
Dann habt ihr das in Angriff genommen, wie viele Monate waren das? Es ging von März bis
Mitte Juni.
Okay, also ihr habt angefangen im Restaurant, Instandhaltung, Renovierung, Social-Media-Auftritt, hast du gesagt, stärker. War das etwas Social-Media, was ihr vorher so ein bisschen vernachlässigt habt?
Nee, gar nicht. Okay. Also wir haben Social-Media, habe ich immer einen großen Fokus drauf gelegt, schon die ganzen Jahre. Aber natürlich eben dann so Aktionen halt auch gestartet. Mhm. Wir haben dann zum Beispiel in der Partnerschaft mit der Brauerei, auch das war nochmal wichtig für mich so zu reflektieren und vielleicht nochmal auf vorher zurückzukommen, zu schauen, was habe ich eigentlich? Was habe ich für Partner? Was habe ich für Mitarbeiter? Um sich da auch die Stärke zu ziehen, passt das alles. Und das war mir klar. Ich hab super Partnerschaften, wie eben meine Brauerei, mein Verpächter. Und dann eben gesagt, hey, lasst uns doch eine Aktion starten. Und dann habe ich da eine Palette Bier bekommen, Bierkisten. Und dann haben wir halt gesagt, okay, für jeden, der jetzt einen Gutschein kauft, bekommt einen Kasten Bier dazu. Das Ganze natürlich in den sozialen Medien breitgetreten. Wir haben Gewinnspiele gemacht, wo wir dann Essen ausgefahren haben, das Ganze natürlich filmisch begleitet haben. Und so halt wirklich immer wieder so diese Nähe auch einfach weiterhin zu seinen Kunden zu haben. Und das war auch ein großer Gamechanger. Ich kann mich erinnern, nach dem ersten Lockdown sind viele Leute gekommen, die gesagt haben, wir kannten euch gar nicht, aber ihr wart die Einzigen, die auf hatten. Also wir waren nicht die Einzigen, natürlich nicht, aber halt wenig in der Umgebung. Und dass in den Stammlokalen, wo die oft waren, eben zu war. Mhm. Und dann waren die eben bei uns und die sind uns halt auch erhalten geblieben, weil die gesagt haben, hey, das ist ja echt super bei euch. Und das Ganze eben immer so sukzessive weiter zu betreiben.
Mhm. Also stetiger Kundenkontakt über alle Kanäle, auch wenn es mal eben physisch vor Ort nicht unbedingt geht. Das heißt, das setzt ihr aber auch nach wie vor fort, sodass ihr da
absolut
im Prinzip den Schritt, den ihr da noch oben drauf gelegt habt, auch jetzt noch macht.
Genau, und das Ganze noch ein bisschen professionalisiert, was eben vorher nicht so der Fall war, sondern wo ich dann in der Krise gemerkt habe, okay, jetzt habe ich die Zeit, es macht mir auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen und das Ganze dann eben auch wieder zu professionalisieren, dass man eben danach das Ganze so beibehält.
Dann neigte sich der erste Lockdown ja doch irgendwann dem Ende zu. Was ist dann passiert?
Dann wurde die Eröffnung sozusagen eingeleitet. Ich müsste lügen, ich weiß nicht mehr, ob zu Anfang auch erstmal nur bis 20 Uhr erlaubt war.
Also wahrscheinlich in jedem Bundesland.
Genau, es war in jedem Bundesland anders. Ich meine, es war bei uns erstmal bis 20 Uhr. Und wir wurden wirklich überrannt. Täglich. Wir wurden täglich überrannt, die komplette Saison. Eben auch aufgrund dessen, die Leute wussten sofort, wo eigentlich hin. Mhm. Ja, also wenn du dir ja über Wochen sowas aufbaust, sage ich dann in dieser Zeit, wo die Leute ja auch Zeit hatten, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das heißt, du bist ja in den ihren Gedanken vorgekommen, wenn sie in den sozialen Medien unterwegs waren oder Zeitung gelesen haben oder sonst irgendwelche Dinge, wo wir präsent waren. Dann sind die natürlich gekommen und das haben wir stark gemerkt. Und was natürlich der große Gamechanger war, ich hatte das Personal, um das zu bedienen. Mhm. Weil die meisten haben es nicht geschafft und haben 2 Ruhetage eingeführt, dann den 3. Ruhetag eingeführt, dann erst abends aufgemacht. Und da gab es einige Betriebe, die das gemacht haben. Und wir waren halt, wie gesagt, 7 Tage die Woche von früh bis spät da, offen mit warmer Küche. Und wir konnten, es war schon extrem natürlich auch. Mhm.
Ja. Gut, aber die Nachfrage war halt plötzlich wieder da und ich glaube, das ist auch wichtig als Unternehmer, ne, dass wenn eben wieder, also eigentlich nicht zu warten, bis plötzlich wieder gute Zeiten da sind, weil dann hast du halt wahrscheinlich ein Ressourcenproblem. Insbesondere im Bereich Personal, vielleicht aber auch im Bereich Waren oder wie auch immer.
Genau.
Ne, das kann ja auch passieren, aber einfach zu warten, bis es wieder losgeht, ist dann eben keine gute Option. So, also während der Krise oder während so einer Phase Marketing und PR einfach weiter zu betreiben, plus alle Ressourcen vorzusehen für den Neustart.
Absolut.
Das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Es blieb aber nicht bei einem Lockdown.
So.
Leider also,
nicht.
Es gab einen guten Sommer. Genau. Wahrscheinlich auch noch einen guten Herbst.
Richtig.
Ich glaube, der zweite Lockdown kam November. Ja relativ spät.
31.10. Also war der letzte Tag.
So, was ist da passiert? Ging es so gut weiter wie im ersten Lockdown für dich?
Nee, da muss ich sagen, war das ganze Gegenteil zum ersten Lockdown. Natürlich auch da, definitiv natürlich, das Personal hat dann auch gewusst, okay, sie können da vertrauen. Und wir hatten dann auch nicht direkt zugemacht, sondern sind direkt dann ins To-Go-Geschäft wieder gegangen, weil die Weichen ja sozusagen schon gelegt waren. Aber da ging es mir dann persönlich nicht mehr so gut. Mhm. Das hat mich hat das ganze Jahr extrem viel Kraft gekostet. Ich glaube, dass dann natürlich auch unterbewusst, gerade wenn man so in der Rolle dann auch des Unternehmers dann, sage ich mal, ist, um eben auch so dieses Empowerment voranzubringen und dieses Hoch und Runter und auch natürlich, man hat die Zahlen im Kopf, man hat das Personal im Kopf, man hat irgendwo so die Schicksale, auch wenn es jetzt immer so ein bisschen hoch klingt, aber klar, bei mir wohnen Menschen im Haus, ja, ich habe Köche aus verschiedenen Nationen, ich habe Kellner, KellnerInnen, Hilfskräfte in der Spüle, im Reinigungsbereich, im Büro. Man hat da natürlich viele Familien, die man versorgt und mit denen man auch sehr eng ist, klar, weil wir verbringen viel Zeit. Und die waren dann erstmal alle weg. Sie sind alle nach Hause gefahren, manche in ihre Heimat und dann war noch richtiges Mistwetter.
Ja.
Und dann war der Laden wirklich zu. Und dann war für mich erstmal wirklich so, das war hart. Da ging es mir wirklich nicht gut. Also das war so eine Welt, so ein bisschen irgendwie zusammenfällt. Auch durch dieses tägliche Arbeiten und so, man lenkt sich natürlich auch dadurch ab und voranbringt, Optimismus, nach vorne schauen. Aber dann war das irgendwie auch ein anderes Gefühl, weil du nicht wusstest, wie lange dauert es. Und es war ihm schon klar, dass es nicht mehr so schnell geht.
Mhm.
Und es war ja auch wirklich ein langer Lockdown.
Das hat lange gedauert, ja.
Also 6 Monate waren es, glaube ich.
Ich glaube, ja. Also April, Mai. Ja, das ging lange.
Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich dann so ein bisschen so krankheitsbedingt so ein bisschen in eine Spirale nach unten gekommen bin. Ich habe dann in der Zeit relativ in kurzen Zeit sehr einige so Schicksalsschläge, kann man sagen, erleiden müssen können. Und ich bin dann tatsächlich in eine Depression gerutscht, in der es mir wirklich nicht gut ging und habe mir dann aber gesagt, okay, dann musst du auch dagegen was tun.
Mhm.
Und bin dann tatsächlich für 9 Wochen ins Krankenhaus gegangen.
Also hast selber entschieden,
genau,
dass du dahin gehst. Weil das ja auch, also viele Unternehmer merken das zwar, dass da irgendwas ist. Und dann ist aber die Frage, wie geht man tatsächlich damit um und was tut man? Ne? Gesteht man sich das ein? Das ist, glaube ich, so ein erster Punkt.
Das ist der schwerste. Das ist der schwerste Punkt. Also gerade wenn man so Macher-Mensch irgendwo ist, also dass man eben immer nach vorne schaut, immer versucht, positiv zu sein, war das für mich persönlich der schwerste Punkt, sich einzugestehen, es geht einem nicht gut, weil, wie du gerade selber sagst, genau, viele merken das. Ich habe auch gemerkt schon, dass da was ist, dass da irgendwas, wo energetisch ist, irgendwie auch so dieses Erfolgsgefühle oder so, die glücklichen Gefühle, sage ich mal, auch bei Erfolgserlebnissen, die waren nicht mehr da. Und das ist jetzt natürlich im Schnellverfahren erzählt, also auch die Erkenntnis so, okay, ich hole mir jetzt wirklich Hilfe, das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Und war aber definitiv das Beste, was ich hätte machen können.
Also ich glaube, du kommst da auch alleine eigentlich nicht raus.
Nicht, dass
also,
ich
also nicht, wenn du halt einen bestimmten Punkt überschritten hast, dann geht das einfach nicht.
Nee, ne? Absolut nicht.
Und dann ist es auch in der Verantwortung, weil du hast ja gesagt, ne, du hast da ein Unternehmen, da hängen Familien dran. Und dann ist es auch, glaube ich, da umso wichtiger zu sagen, okay, ich habe dann auch die Verantwortung und hole mir professionelle Hilfe, also, weil es geht einfach alleine nicht, weil das ist...
Nee, und bei mir war nochmal eine Schippe drauf, weil ich hatte in der Zeit noch eine Übernahme geplant von einem großen gastronomischen Objekt, 80 Kilometer entfernt von meinem, also Hotel, Restaurant mit einer großen Institution zusammen, die das auch komplett gekauft haben und umgebaut haben. Also da wurde schon sehr viel geplant und das war kurz vor der Übernahme. Und auch dort war für mich eben ganz klar, wie du gerade gesagt hast, eben so diese Verantwortung. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich muss mich da jetzt mit denen an einen Tisch setzen, sagen, ich bin nicht gesund, ich werde mich aber in Hilfe begeben und habe aber gesagt, es wird nichts werden mit dem Projekt. Mhm. Ja, lieber jetzt, vorher, um genau das gewährleisten zu können, zu sagen, ich habe einen Betrieb, das schaffe ich, das kriege ich hin. Ich habe eine Familie, mein Bruder hat mich da sehr unterstützt, natürlich Freunde. Und dann eben zu sagen, okay, jetzt geh mal den Schritt und jetzt geht's um dich selber.
Ja. Du hinterlässt oder hast ja dann, wenn du dich eben selber in Therapie ins Krankenhaus begibst, ja trotzdem Vakuum hinterlassen.
Absolut.
So, wie konnte das gefüllt werden? Hast du vorher schon, es heißt ja immer so schön, Unternehmer müssen Notfallpläne haben, falls krank werden, verunglücken, was auch immer. Also steht immer so schön da, man soll einen Notfallplan haben, und aber in der Praxis, mir passiert schon nichts und andere Dinge, dann kommen wir wieder auf das, was wir vorhin hatten, andere Dinge sind jetzt wichtiger, ne? Ich muss hier einen Kunden gewinnen und was auch immer, und okay, ich kümmere mich später mal um so einen Notfallplan, damit irgendjemand das Unternehmen für eine gewisse Zeit weiterführen kann oder überhaupt erstmal Kontozugänge bestehen, Passwörter irgendwo abgelegt sind und irgendjemand eigentlich was machen kann und handlungsfähig ist. Wie war denn das in dem Moment bei dir?
Naja, ich muss sagen, ich hab da was gemacht, was ich im Nachhinein so nicht mehr machen würde. Ich habe mein Personal nicht eingeweiht in die Geschichte. Aus den Gründen der Angst, der Sorge, aber auch aus Scham definitiv. Mhm. Und natürlich das Ganze mit meinem Bruder auch in der Familie besprochen, und ich habe mich schon frühzeitig, schon eben als ich noch fit war, schon im ersten Lockdown so Interimsmanagement gekümmert. Allgemein, dass wenn man mal im Urlaub ist oder wenn man mal ein paar Tage nicht da ist, dass man jemanden hat, der zusätzlich noch zu seinem Führungspersonal nochmal eben so einen Blick drauf hat und mit helfen kann als Unterstützung. Das hatte ich zum Glück, der da eben dann auch mit sozusagen mit helfen konnte. Und ich meine, dadurch, dass Lockdown war, muss man ja auch sagen, gab es ja zum so Glück, viel. Genau, nicht hat es nicht so gebrannt. Aber es gab dann eben die Probleme, als ich in der Klinik war. Mhm. Und das Personal dachte, ich bin nur im Krankenstand. Mhm. Und jeder, der Gastronom ist oder Unternehmer ist, weiß, als Chef ist man nicht so lange im Krankenstand. Mhm. Also es ist einfach so. Und da kamen dann relativ schnell Probleme auf. Und als ich gespürt habe, dass das nicht gut ist, was ich da gemacht habe, habe ich mich hingesetzt, habe einen Brief geschrieben, wie die Situation ist, dass ich das schaffen werde, dass ich das definitiv hinbekomme, auch wieder zurückkommen werde, dass es weitergeht, aber dass ich jetzt nicht da bin aufgrund der Depression, dass ich in Behandlung bin und ich da einfach sozusagen auch auf die Unterstützung meines Teams hoffe. Und das war wiederum der Game Changer dann. Mhm. Deswegen rede ich da auch nicht nur deswegen, aber man sollte darüber einfach offen sprechen, weil Menschen haben Verständnis. Und dann, wenn man Leute mit ins Boot holt, wenn sie verstehen, warum was ist, dann sind sie auch für einen da. Und den Fehler davor, Fehler oder nicht Fehler, spielt ja keine Rolle, davor haben sie sich dann eher ein bisschen im Stich gelassen gefühlt, würde ich jetzt mal denken.
Ja, oder auch gewundert. Ne?
Oder also auch es gewundert.
Es gibt dann einfach Spekulationen. Ne?
Genau, es gibt dann Spekulationen. So ist es einfach. Der eine sagt, der ist im Urlaub, der andere sagt, ja, kann der so lange jetzt krank sein oder so. Also ist einfach so, ist auch menschlich.
Ist der überhaupt noch da?
Genau, ist er überhaupt noch da, und völlig verständlich in so einer Krisenzeit irgendwo. Da brauchst du ja eben immer wieder diese Sicherheit. Genau, und als ich das gemacht habe, war das deutlich besser, und es war auch für mich befreiend. Mhm. Es war auch für mich befreiend zu sagen, hey, es ist jetzt so, wie es ist. Man muss oder man kann dazu stehen, man sollte dazu stehen, und es ist kein Verbrechen.
Zahlt ja auch auf den Punkt ein, den du am Anfang gemacht hast, ne? Also den transparent, offen dem Mitarbeiter gegenüber zu sein, Verantwortung zu zeigen und auch ein gutes Beispiel vorzuleben. Ne? Und
absolut.
Ich glaube, da, ich meine, klar, ne, das ist auch da keine Blaupause, ne? Wenn sowas auftritt, denkst du ja auch als Unternehmer jetzt nicht mehr plötzlich an alles und vor allen Dingen auch noch rational an alles. Ne? Und
wenn du überlegst,
okay, was wäre jetzt das Beste? So.
Ja.
Die Handlungen passieren dann einfach, ne? Aber wichtig, dann wiederum dran zu bleiben, zu reflektieren und so wie du es beschrieben hast, okay, dann diesen vermeintlichen Fehler, der ja nicht bewusst oder jetzt mit Absicht, ne, gemacht wurde, zu korrigieren und einen Weg zu finden, dass ja da wieder besser daraus hervorzugehen. So. Glücklicherweise, Therapie war erfolgreich. Hast du da vielleicht noch, also oder was hat diese Therapie mit dir gemacht, auch bis heute noch? Also im Prinzip, weil machst du präventiv was, um vielleicht auch mehr in dich hineinzuhören, um auch gar nicht wieder in diese Situation zu kommen? Also hast du da auch noch was mitgenommen, um jetzt für die Zukunft einfach mental stärker, fit, ja nicht fitter, aber zumindest ja zu sagen, Ich merke Signale früher. Ich achte noch ein bisschen mehr auf mich selbst.
Ja, also definitiv, also absolut. Ich habe sehr viel davon mitgenommen. Das würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen. Aber ich glaube, so die wichtigsten Dinge sind auf jeden Fall zum einen Prioritäten auch für sich selber zu setzen. Mhm. Priorität ist nicht nur Unternehmen. Denn wenn du selber nicht mehr leistungsfähig bist, dann hat das negative Konsequenzen für dein Unternehmen. Und wenn man immer nur sagt, und das habe ich jahrelang gemacht, Unternehmen geht jetzt vor, keine Pause und nicht zu dem Arzttermin, wie viele Zahnarzttermine habe ich verschoben, weil es irgendwie dann wieder doch nicht reingepasst hat. Jetzt mal blöd gesagt. Und eben auch die Gesundheit. Ernähren, genug trinken, sich hinzusetzen beim Essen. Und dann auch zu sagen, jetzt telefoniere ich mal 20 Minuten nicht. Und wenn ich einen Tag frei mache, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, jetzt mal einen Tag frei zu machen. Mhm. Ich bin ein Mensch wie jeder andere und ich brauche diese Energie, um dann morgen wieder am Ball zu sein, wieder in Ideen zu entwickeln und das Ganze auch wieder vorantreiben zu können. Mhm. Und natürlich eben auch die Reflexion, es geht auch ohne einmal. Man ist nicht der Mittelpunkt des Kosmos. Mhm. Aber eben auch zu reflektieren, wenn man merkt, man kommt an den Punkt, wo man mal drüber ist, energetisch, dann kann man das zwar mal machen, aber sich dann auch wirklich wieder bewusst rauszunehmen und sich auch mal bewusst für sich Zeit zu nehmen. Und ich glaube, dass da ganz viel passieren kann, auch eben, was so die ganze Arbeit betrifft und auch im Umgang mit den Mitarbeitern und den Gästen. Man ist so ein bisschen in sich geschlossener und sicherer auch nochmal. Mhm. Es hat mich tatsächlich nochmal sicherer gemacht, so blöd es klingt. Aber so mit mir bewusst zu sein, okay, was habe ich eigentlich schon geleistet, was möchte ich noch leisten und was bin ich mir auch wert, eben genau auf sowas bezogen, mhm. sich auch mal rauszunehmen, dass das auch mal okay ist.
Ja, er ist, glaube ich, auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass eben auch so eine persönliche Krise halt nicht bedeutet, dass das einerseits das berufliche Leben vorbei ist und man irgendwie als Unternehmer versagt hat, sondern dass man, weil man eben nicht dieses typische immer mehr Leistung, immer schneller, immer besser, wie auch immer, sondern das kann man eben erreichen, aber eigentlich über andere Wege, ne? Über das Thema Prioritäten zu setzen, auf sich zu achten, damit man eben diesen Marathon auch durchhalten kann, weil sonst wird dieses ich bin mal schneller, ich bin mal besser, aber das eben nur für einen gewissen Zeitraum.
So, absolut.
Ich muss auch als Unternehmer mich stärken, und da kann eben so eine Krise, jetzt mal abgesehen von also als Unternehmen hast du das Unternehmen hast du in der Corona-Zeit deutlich gestärkt, aber auch dich in so einer persönlichen Krise eben da zu stärken.
Absolut. Und ich glaube, es ist oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, Scheitern ist richtig und wichtig. Es gehört dazu, im Beruflichen wie aber auch im Privaten. Und man kann mal unten sein, man kann mal ein bisschen unten bleiben. Und wenn man aber aufsteht, und jetzt im Nachhinein kann ich für mich sagen, es ist das Beste, so blöd es klingt, mit, was mir in den letzten 10 Jahren mit passiert ist. War eine schreckliche Zeit, um Gottes Willen, möchte ich nicht nochmal wieder haben. Aber es hat sich für mich dadurch definitiv was verbessert.
Ja. Also es ist halt eben kein Ende erstmal, ne? Sondern es kann ein neuer Anfang sein, es kann einfach in anderen Wegen weitergehen. Und insofern da... Natürlich ist es nicht einfach, ne? Und dieses, man soll eine Krise als Chance nehmen, klingt immer sehr abgedroschen, aber es ist halt möglich. Wie, glaube ich, jetzt auch unser Beispiel oder dein Beispiel zeigt, dass das sowohl fürs Unternehmen als auch für den Unternehmer es immer weitergehen kann, wenn man einfach auch gewisse Dinge berücksichtigt.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Dann bist du wiedergekommen. War dann noch ein bisschen Lockdown oder wie
seid ihr dann? Da war noch Lockdown, ja klar.
Okay, und was waren dann noch so Themen, die ihr im Unternehmen?
Ich bin dann erstmal so langsam wieder rein, also eben auch nicht gleich versucht, jetzt bin ich wieder da und jetzt mal wieder 100% geben, sondern das Ganze eben auch wieder sukzessive aufgebaut und eben auch da zu schauen, so was kann ich in einer kürzeren Zeit machen mit dem größtmöglichen Erfolg sozusagen, so ein bisschen so diese Prioritäten zu setzen, okay, heute mache ich 3 Stunden und ich kümmere mich diese 3 Stunden um wirklich wichtige Themen. Ich spreche mit meinen Mitarbeitern, ich kümmere mich um die Themen, die wir die nächsten Wochen angehen wollen, wenn es nun die Zusammenfassung davon ist oder die Priorisierung davon ist. Ja, und dann habe ich auch sukzessive angefangen, Dinge zu verändern, wie zum Beispiel, klar, Thema Digitalisierung klingt immer so abgedroschen, aber ich glaube, in der Gastronomie bin ich mir sicher, wenn da noch viel Nachholbedarf ist bei ganz vielen Betrieben, die Arbeit erleichtert und da auch mutig zu sein, den einen oder anderen Schritt zu gehen, der auch wieder damit verbunden ist. Naja gut, dann probiert man halt mal was aus. Wenn es nicht gut ist, dann kann man es immer noch rückgängig machen. Und genauso Thema Buchhaltung digitalisieren, Rechnungswesen digitalisieren, klar Online-Reservierungen sowieso, mobile Zeiterfassung zu integrieren, Urlaubsanträge, einfach solche Sachen und dann eben auch so diese Prozesse im Haus, also in der Küche. Wie stehen die eigentlich? Wie arbeiten die? Wie sind die Abläufe? Was können wir eigentlich verändern? Müssen wir eigentlich mal neu investieren, um die nächsten 10 Jahre weiterhin so effektiv und gut arbeiten zu können wie jetzt? Was haben wir für einen Investitionsbedarf? Ich glaube, das sind ganz viele wichtige Themen. Und ich glaube, eins, um nochmal so zurückzukommen, was mir nochmal wichtig ist zu erwähnen, so für dieses Thema Krise und auch gerade, glaube ich, im Unternehmensbereich, warum auch, glaube ich, viele aufgehört haben, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich zu hinterfragen, was ist meine Arbeit und die Arbeit meines Teams eigentlich wert? Und gerade in der Gastronomie, glaube ich, ist es ganz lange verschlafen worden, aufgrund der schwierigen Bedingungen natürlich auch mit Personal, Preise anzupassen, für gewisse Leistungen was zu verlangen. Du kannst nur dann zukunftsorientiert arbeiten und handeln, wenn du immer auch ein bisschen Backup hast. Und wenn du halt merkst, eigentlich habe ich die letzten Jahre immer so gerade so aus dem letzten Loch gepfiffen, dann ist die Frage, wie macht man weiter und macht man überhaupt weiter? Und auch mal so ganz klar für sich so herauszukristallisieren, dafür hat mir die Krise auch nochmal geholfen, wie hart und schwer wir arbeiten und was wir auch für eine wichtige Säule eigentlich auch in der Gesellschaft sind, so blöd es jetzt klingt, ja. Alle gehen essen, alle gehen gerne mal feiern, was trinken. Wie viel Arbeit steckt da dahinter? Da sind Menschen, die arbeiten Montag bis Sonntag, Feiertage, Weihnachten, Ostern, ja, verbringen weniger Zeit mit ihrer Familie. Und warum herrscht so ein Personalmangel? Was kann man dagegen tun? Um da einfach mal so das Grundsätzliche einfach mal auch sich zu hinterfragen. Mhm. Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und was können wir da verbessern und verändern?
Was ich sehr spannend fand, ist dieses Thema, also sich bewusst zu sein, was die eigene Arbeit und was die Arbeit des Teams wert ist, ne? Und was eben auch gerade in der Gastronomie, was dann eben vielleicht auch ein Gericht kosten muss, ne? Und auch die Wertschätzung des Gastes ist eben nicht nur ein netter Kommentar auf bei Google oder TripAdvisor, sondern im Prinzip, dass der Gast das eben auch durch den Preis, das, was er zahlt, da honoriert. Ne? Sonst ist Gastronomie halt häufig so eine gewisse Selbstausbeutung und und es wird eben nicht so wertgeschätzt, wie es eigentlich sollte. Und das ist, glaube ich, für Unternehmer wichtig, da immer, ist ja auch bei vielen Freiberuflern so, ne, die im Prinzip so, ja, wie kalkuliere ich jetzt so meinen Tagessatz? Naja, gut, Hauptsache ich gewinne diesen Auftrag, mache ich mal irgendwie 40 Euro so. und dann ja, steckt da aber keine wirkliche Kalkulationsgrundlage dahinter. Ne? Und die wundern sich dann, dass das am Ende nicht so viel übrig bleibt und dass es immer irgendwie so weitergeht und oh Gott, und dann gerät man auch in so eine Abwärtsspirale, weil, oh Gott, ich muss dann, den Auftrag muss ich jetzt unbedingt gewinnen, dann mache ich halt 35 Euro. So, ne? Und dann geht das immer so weiter, statt sich selbst mal zu fragen, naja, spreche ich vielleicht die falschen Kunden an? Verkaufe ich meine Leistung nicht so, wie sie verkaufen müsste, ne? Und stell die Vorteile heraus, um einfach zu sagen, hey, und das ist dann aber auch 60 Euro, 70 Euro, 80 Euro, 90 Euro die Stunde wert. Und das haben, glaube ich, viele Unternehmer, weil sie im Prinzip immer dieses, ich Absolut. Muss irgendwie, Hauptsache ich verkaufe irgendwie.
Genau.
Und dann gucken wir mal. So, ne?
So ist es.
So, aber auch zu schauen, wie profitabel bin ich eigentlich? Will ich mit diesem Kunden eigentlich noch zusammenarbeiten? Wer sind eigentlich wirklich die Kunden, die auch meine Leistung schätzen, die meine Leistung auch wirklich brauchen, und kann ich mich da vielleicht neu positionieren? Und am Absolut. Ende, vielleicht gehe ich dann auch erstmal durch eine Durchstrecke, weil ich wieder akquirieren muss, ne? Aber es ist besser, als irgendwie jeden Auftrag annehmen zu müssen und dann aber gar keine Zeit dafür zu haben, wirklich werthaltige Dinge.
Das ist total wichtig. Und ich habe das, ich glaube, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, ich habe das früher nicht so gemacht. Ich war sehr, sehr jung, ich habe ja mit 23 das Brauhaus übernommen und man hat natürlich vieles angenommen, man wollte alles annehmen und den Leuten, ja, schauen, die sind da und so. Und das war auch richtig. Ich bin auch froh, dass ich das getan habe. Und das machen wir auch immer noch. Meine Devise ist immer vom Absagen ja, kommen keine Gäste ins Restaurant. Mhm. Wir sind ja für die Gäste da. Aber eben auch genau das, was du gerade sagst. Man muss auch mal Nein sagen können. Und wenn jemand ein Angebot haben möchte für ein Catering und halt denkt, das ist der gleiche Preis, wie wenn ich es mir irgendwo bestelle, ja, dann muss man sich sagen, was bin ich wert? Und ich weiß, wir verwenden nur frische Produkte, wir verwenden nur gute Ware, wir kochen alles frisch. Dann muss man einfach wissen, was ist das wert? Ist der Kunde bereit, das zu bezahlen? Und wenn das nicht ist, ist es völlig legitim, aber dann sind wir nicht die richtigen Partner.
Ja. Na, auch dafür kann man so eine Zeit dann eben nutzen,
genau,
das zu reflektieren und nicht dieses, ich mache irgendwie alles,
genau,
diese Angst vom Nein sagen, auch eben nicht priorisieren. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Und definitiv.
Das habt ihr ja auch gemacht, da stärker Prios zu setzen, Prozesse zu optimieren. Finde ich auch ganz spannend. Und dann ja, weiter gut in die Zukunft zu gehen.
Absolut.
Sodass dann, ich hätte es ja im Intro schon gesagt, also wenn du jetzt den Umsatz nach, also gut, wir sind ja jetzt nicht nach Corona, weil Corona ist ja immer noch da und wer weiß, was noch passiert. Aber wenn du eben jetzt so vergleichst und auf der Basis, okay, was haben wir alles so gemacht, hat es sich halt gelohnt? Das wäre jetzt die spannende Frage. Ich habe, glaube ich, die Auflösung schon am Anfang so ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht trotzdem jetzt nochmal von dir. Also hat sich dieser ganze Aufwand auch finanziell gelohnt?
Da muss man jetzt schon länger antworten. Also im Prinzip hat er sich dahingehend gelohnt, wir sind noch da. Mhm. Ich habe mein komplettes Personal noch durch die Bank. Ich kann gute Löhne zahlen und wir sind rentabel. Aber ich kann noch keine Luftsprünge dahin. Natürlich hat sich das gelohnt. Das ist das, was ich gerade gemeint habe. Ja. Mhm. Aber wie du gerade sagst, die Krise ist nicht vorbei und ich bin immer schon wieder damit zu schauen, okay, jetzt gerade es läuft. Aber um ehrlich zu sein, interessiert es mich gerade nicht, wie es jetzt gerade läuft. Natürlich interessiert mich das, aber ich bin halt schon wieder im Winter. Mhm. Und versuche halt natürlich schon vorzubauen, okay, was ist, wenn im Winter wieder? Wir hatten letztes Jahr einen genialen Sommer und ich habe aber alles, was ich zu viel an Umsatz hatte, sage ich jetzt mal, also an Gewinn, habe ich für den Winter gebraucht. Also wir hatten zwar keinen Lockdown, aber alle Weihnachtsfeiern wurden abgesagt, weil die Inzidenzen in die Höhe geschossen sind, die Medien dann natürlich ohne Ende wieder auch präsent sind in dem Thema. Das heißt, auch klar mit Quarantäne, das heißt, keine Firma hat gefeiert, keine einzige. Wir haben alle Weihnachtsfeiern wurden uns abgesagt innerhalb von einer Woche. Und auch da, das war wieder ein super harter Winter, zwar ohne Lockdown, aber wenn die einfach mal 50% deines Umsatzes wegbrechen, ich meine, das ist ja auch was, wo ich mir immer wieder denke, wenn bei anderen Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die 30 Angestellte haben, einfach mal der Umsatz halbiert über den kompletten Winter, das ist Hardcore. Ja. Das ist richtig Hardcore. Und deswegen, Sommer war genial, Winter war wieder hart, Sommer ist wieder gut, natürlich nicht mehr so brachial wie der nach dem ersten Lockdown, weil jetzt auch wieder Feste sind, Leute können wieder fliegen, können wieder reisen, Leute wollen auch weg und so. Und deswegen, ja, es ist natürlich schon immer so eine gewisse zukunftsorientierte Planung, die einen da auch so vorantreibt, zu sagen, ja, okay, es läuft jetzt gerade gut, aber ich möchte natürlich schon wieder den Schritt weiterdenken und sagen, okay, ich muss mich auf die nächste, in Anführungszeichen, Phase des Geschäftes vorbereiten. Und das ist halt auch was, glaube ich, was allgemein als Unternehmer extrem wichtig ist, in guten Zeiten wieder vorbauen für die schlechten, was natürlich, wenn jedes Jahr eine Krise ist, ein bisschen schwierig wird langsam. Aber sich auch Gedanken zu machen, okay, was kann ich tun, wenn es wieder so wird? Ich muss ja schauen, dass ich mein Personal weiterhin halten kann und bezahlen kann.
Würdest du sagen, die Krise hat dich dahingehend ein Stück weit verändert, tatsächlich diesen Blick stärker auch voraus? Also das ist eben so, mich interessiert schon fast gar nicht mehr, was heute läuft, sondern mich. Würdest du sagen, das war vorher ein Stück weit anders und das hat sich jetzt stärker sensibilisiert?
Ja, absolut, ja. Absolut. Also ich glaube, es ist allgemein ein Reifeprozess im Unternehmertum oder allgemein, wenn man sehr jung ist, ist man oft ja mehr im Jetzt, was natürlich super schön sein kann. keine Frage, das ist jetzt natürlich ein anderer Blickwinkel. Aber aufs Geschäftliche bezogen hat mich das schon die letzten Jahre verändert. Durchs Älterwerden, aber auch durch die Krisen. Mhm. Ganz klar, dass man da einfach sagt, ja, es ist jetzt schön, wie es gerade ist, aber Wie schauen wir in die Zukunft und was müssen wir tun, um weiterhin am Markt bleiben zu können?
Ja gut, wir hatten ja auch viele Jahre oder vielleicht auch kann man sagen, eine ganze Generation, die hier relativ unbetroffen von Krisen. Klar, es
absolut.
Gab mal Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Es gab auch mal die Subprime-Krise aus den USA und ein bisschen mehr Arbeitslosigkeit. Aber so in Summe viele Jahre, vielleicht zwei Jahrzehnte auch relative Sorglosigkeit. Ne? Und das ist jetzt vorbei. Und vermutlich müssen Unternehmer das auch stärker wieder lernen, dass eben einfach mal dieses Thema, wie plane ich, ne? Also ein bisschen Szenarioplanung auch, was passiert eigentlich, wenn mein Umsatz um x Prozent runtergeht. Ne? Und das ist ja die Frage, mit was kalkulierst du? Sagst du halt, okay, ich gehe einfach mal mit von 10% weniger Kunden aus und oh ja, das sieht dann für mich nicht schlimm aus. Ne? So, aber auf Basis der letzten Erfahrungen ist es eigentlich wahrscheinlich besser, ein Szenario mal anzunehmen, okay, was ist denn tatsächlich mit 50%? So, wie sieht es dann für mein Unternehmen aus? Ne? Wie bin ich dann aufgestellt? Also dieses Thema Risikoanalyse und auch Planung, um dann eben nicht erst, also um einfach schon eigentlich 6 bis 12 Monate im Voraus zu sehen, wo tun sich Probleme auf.
Ja, also du kannst natürlich nicht alles vorbauen, gar keine Frage. Aber genau das, was du gerade sagst, ist finde ich total wichtig. Und klar, das hat was mit Kostenstellen zu tun, um zu gucken, okay, welche Kosten kann ich jetzt schon ein bisschen reduzieren, die vielleicht gar nicht so notwendig sind oder nur nice to have sind. Ich habe ja zum Beispiel dann im zweiten Lockdown, im letzten dann im März, als dann schon wieder auf war, die Küche komplett renoviert. Eine sehr große Investition zusammen mit der Brauerei, die wir getätigt haben. Und klar, aber jetzt schaut man zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel jetzt wieder gerne neue Teller, neue Tassen. Mhm. Aber da sage ich mir halt einfach, das ist nice to have. Ja, aber das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist jetzt eine Investition, die muss jetzt nicht getätigt werden. Und die muss man einfach aufschieben und sagen, okay, man muss da wieder priorisieren und dann ganz klar zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich im Worst Case, die ich dann treffen muss. Weil 10%, ja, kann man sich irgendwie denken, aber ich glaube, es ist schon immer besser, eine Worst-Case-Planung zu machen. Genauso wie bei einer Eröffnung muss ich eine Worst-Case-Rechnung machen und keine Best-Case oder keine Middle-Case.
Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig, was wir aus diesen ganzen Krisenthemen lernen können, dass man Krisen einfach, man kann ja nicht vorhersagen, was für eine Krise es ist. Ne? Ist auch egal, wodurch das ausgelöst wird. Aber zu sagen, wie krisenfest ist eigentlich mein Unternehmen, wenn dieses oder jenes passiert, was kann ich vielleicht tun, um krisenfester zu sein? Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und wir haben ja jetzt, und dann kommen wir jetzt quasi von einer Krise, von der schon fast gefühlt überwundenen Krise, aber wir wissen eigentlich, im Herbst und Winter wird da doch irgendwas wieder auf uns zukommen, zu einer neuen Krise, die sich ja in diesem Jahr entfaltet hat. Vielleicht zum Abschluss des Podcasts, Thema Inflation, Preise für, ich meine, vermutlich auch bei euch in der Gastronomie, Energie, die Waren, die ihr einkauft, die Preise, die ihr im Zweifel nach oben anpassen müsst, Löhne sind ja jetzt auch ein Thema. Wie sieht es da denn momentan aus bei dir?
Ja, da hast du vollkommen richtig gesagt, es ist von der einen in die nächste. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, gerade der Einkauf. Also wir haben jahrelang dieselben Lieferanten von frischem Fleisch, frischem Gemüse, Öl, Mozzarella aus Italien, solche Sachen. Und wenn man da Preisexplosionen hat von 30%, also bei mir wirklich ploppt jeden Tag eine E-Mail auf von Lieferanten, das wird teurer, das wird teurer, das wird teurer. Mhm. Und da bin ich jetzt ja mittendrin. Ja. In dieser Findung, sage ich jetzt mal. Aber auch da ist für mich der nächste Punkt, den ich angehe, die Digitalisierung im Warenwirtschaftsmanagement, sage ich jetzt mal. Das ist auch wirklich nicht einfach für mich gerade, das irgendwie herauszufinden, was da der richtige Weg ist. Aber im Prinzip muss man sich da auch dann verbessern und sagen, okay, dann brauche ich was, dass ich jeden Tag weiß, was habe ich für einen Wareneinsatz und was für Preisexplosionen habe ich in welchem Bereich. Also ich sage, man kann natürlich zu einem gewissen Punkt, muss man erhöhen bei Dingen. Klar, ich habe jetzt zum Beispiel Kalbsfleisch, A-Ware, sagt man so, ist so die beste Qualität. Hatte ich 30% Erhöhung, habe ich meinen Preis 30% erhöht. Geht nicht anders. Wenn ich 20% erhöhe, habe ich 10% vorher zu viel erhöht. Macht keinen Sinn. Das heißt, ja, gehe ich mit. Wenn es aber Produkte gibt, die überhaupt keine Sinnhaftigkeit mehr geben, für mich weiterhin auf der Karte zu haben, um immer noch rentabel zu verkaufen, dann muss ich es einfach runternehmen. Und dann gehe ich für mich schon im Voraus im Kopf so weit, dass ich sage, okay, wenn es soweit ist und ich nur noch 15 Gerichte auf meiner Speisekarte habe, die aber sehr gut zu immer noch einem moderaten, angemessenen Preis verkaufen kann, dann muss ich das tun. Mhm. Und wenn es so ist, dann ist es so. Es bringt nichts, Dinge auf Krampf dann zu sagen, nein, das muss aber so sein und dann zahle ich da halt drauf. Mhm. Das ist ja eine Milchmädchenrechnung, weil unterm Strich fehlt mir das Geld ja. Also es muss ja erstmal eingenommen werden, um es dann weiterhin an die Lieferanten, an dein Personal, an deinen Verpächter weiterhin zahlbar oder ja, das Ganze am Laufen halten zu können.
Also Finanzcontrolling jetzt ein viel größeres Thema.
Absolut.
Vor diesem Thema plötzlich verändern sich Preise. Ist da, es ging mir gestern so ein bisschen durch den Kopf, als ich auch wieder unseren Müll runtergebracht habe, weil du sagst ja, Digitalisierung in der Warenwirtschaft, auch dieses Thema, also klar, ne, wenn jetzt das Fleisch 30% teurer wird, gibt es noch Wege oder ist da noch Luft? Im Prinzip ja auch dieses Thema, naja, wie viel habe ich dann eigentlich davon und wie viel wird halt auch weggeworfen, weil wenn ich irgendwie meinen Ausschuss um 30% reduzieren kann, dann kann ich das auch irgendwie auffangen. Gut, jetzt werde ich das nicht um 30% schaffen, aber irgendwas fällt wahrscheinlich immer an, weil es ist ja noch nicht so eine Just-in-Time-Geschichte, dass ihr morgens jeden Tag die Sachen bekommt, genau wisst, wie viele Leute kommen, sodass ihr dann im Endeffekt keine Ware wegwerfen müsst.
Absolut. Also auch da sind wir jetzt gerade am Erarbeiten von neuen Ideen. Zum Beispiel, kannst du natürlich nicht auf alles machen, aber zum Beispiel Fermentierung. Mhm. Wir haben angefangen, eigenes Gemüse oder Kraut zu fermentieren, die wir in unsere Gerichte implementieren, und brauche ich keinem erzählen, fermentierte Sachen, Jahrtausende alte Praxis, schmeckt super gut, ist super gesund, und da kann man eigentlich auch wieder aus der Not fast eine Tugend machen und sagen, okay, dann verändere ich die ein oder anderen Dinge. Auch da natürlich Anschaffung von neuen Geräten.
Ich habe
mir zum Beispiel ein Schockwasser gekauft, ist wirklich sauteuer, ist ein hochtechnologisches Gerät, wo du Fleisch garen kannst, dann sofort runterkühlen kannst. Also ich gar jetzt auf 55 Grad Kerntemperatur, sagt dann, ich möchte sofort runtergehen auf 3 Grad und kann dann noch, wenn ich möchte, das Produkt schockfrosten. Das kann man sich jetzt so vorstellen, das ist nicht wie in einem normalen Froster, der die verschiedenen Prozesse des Einfrierens durchläuft, sondern sofort in einen gewissen Status erreicht, dass das Fleisch genau so bei gleichbleibender Qualität ist, weil man es dann wieder sehr schonend aufgart. Und da kann man dann natürlich schauen, okay, dann kaufe ich vielleicht zu einem gewissen Punkt, ich kaufe zum Beispiel eigentlich nur frisches Fleisch. Ja, aber wenn man durch diese Technologie, da sind wir eben gerade auch noch am Ausprobieren, sagen kann, okay, ich kann bei manchen Produkten das anwenden und sagen, okay, jetzt heute kann ich das zu einem besseren Preis kaufen.
Kaufe ich ein bisschen mehr
und kann dadurch dann wieder so ein bisschen das Ganze kompensieren, ich jetzt mal.
Gut, aber spannend, ne, das zu hören. Also da auch dieses Thema, also jetzt unabhängig von der Gastronomie, aber sich mit neuen technischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, Probleme vielleicht eben zu lösen. Auch diesem Weg ist dann für den Unternehmer eine spannende Herausforderung. Ja, und halt
absolut.
Möglich, ne? Also das hast du ja aufgezeigt, ne? Es gibt
total.
Möglichkeiten, natürlich ist das auch eine Investition häufig, aber alle Spielräume auszunutzen, die es halt gibt. Ne? Ich meine, viele Unternehmer und Betriebe fangen jetzt plötzlich an, ist natürlich wieder verschlafen, ein bisschen spät, Solarpanels auf ihre Dächer, ne? Gott, jetzt steigen die Energiepreise. So,
ja.
Machen wir das jetzt noch schnell. So, das dauert natürlich jetzt alles eine Zeit lang und hätte vielleicht auch schon früher erfolgen können, aber
absolut.
Da war der Druck halt nicht so groß.
Da war der Druck,
ne? Aber
nicht
jetzt
so gut.
Ist der Druck da und da kreativ und innovativ nach Wegen zu suchen, ist, glaube ich, auch nochmal ein gutes, nicht nur ein Appell, sondern einfach Learning, ne? Weil unternehmerisch geht's weiter und wer innovativ bleibt und einfach sagt, okay, wir kommen da irgendwie durch.
Genau, das ist es. Und das ist das, was ich finde, das nimmt mir die Angst, weil man nicht handlungsunfähig ist. Es nimmt mir ein bisschen die Angst zu sagen, es gibt immer neue Wege. Denn wenn man findig ist und trotzdem keine neuen Wege findet, dann finden sie wahrscheinlich auch andere nicht. Und dann haben wir auch wieder andere Probleme.
Ja.
Also zumindest so ein kleiner Notnagel, an dem man sich vielleicht halten kann.
Super, insofern blicken wir optimistisch in die Zukunft. Es wird immer Krisen geben, wir werden als Unternehmer immer Herausforderungen haben, sei es externer Natur, sei es interner Natur, gute Mitarbeiter kündigen plötzlich, Geschäftspartner steigen vielleicht aus. Also die Ursachen von Krisen sind ja vielfältig so, aber es ist möglich, daraus gestärkt hervorzugehen. Ich hoffe, wir haben heute eine ganze Reihe an Beispielen dafür geliefert. Vielen Dank für deine Einblicke.
Sehr, sehr gerne.
Deine offenen Einblicke, gerade auch in den privaten Bereich. Ich hoffe, das gibt vielen Gründerinnen, Gründern auch Ansporn und eben zeigt, es gibt keine Tabuthemen.
Absolut.
Es gehört im Zweifel dazu und zu einer Unternehmerkarriere. Und es geht weiter.
Absolut.
Und Alexander, vielen Dank, viel Erfolg. Toi, toi, toi bei den nächsten Maßnahmen, die anstehen, dass ihr da gut durchkommt, gut durch den nächsten Winter. Und auch an dein Team. Klingt nach einem sehr guten Team. Von
auf
daher
jeden
da auch
Fall.
Herzlichen Glückwunsch dafür.
Ja, danke.
Und dass ihr da weiter gut
Grüße gehen raus an mein Team.
Ja. Ehre, wem Ehre gebührt. So,
absolut.
Das ist
absolut.
Da, glaube ich, wichtig. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche allen Unternehmerinnen und Unternehmern viel Erfolg weiterhin, auch Krisen eben da nicht zu verzweifeln. Vielleicht immer mal einen Schritt zurückzugehen in dem Moment, zu analysieren, den Kopf hochzunehmen und dann wird es schon. Von daher viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf fürgründer.de/podcast. Du möchtest keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere uns jetzt auf der Streaming-Plattform deiner Wahl.